Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen hier im Game Talk. Nach durchgezockten Nächten haben wir uns hier versammelt, um über ein Spiel zu sprechen, das mir zumindest als Papier- oder Hardware-Version schon sehr lange am Herzen liegt. Heute soll es um Magic the Gathering Arena gehen, genauer um die dazu erschienene Beta. Mit dabei ein Kartenspieler, der auch schon die eine oder andere Nacht fast deswegen durchgezockt hat, der Dodo. Hi.
Hallo und schönen Dank für die Einladung. Ich befasse mich ja auch schon seit langem mit Sammelkartenspielen und hoffe, dass ich hier so ein bisschen den Gegenpol heute darstellen kann, weil ich immer wieder mit dem Kopf schüttel über Magic the Gathering und dann doch wieder merke, dass ich jetzt schon 50 Stunden in der Open Beta gespielt habe und mich ein bisschen frage, warum ich das immer mache. Aber da können wir später in den Regelmechaniken gerne drauf eingehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Talk.
Ich habe ja außer Magic nie irgendwas anderes gespielt. Ich habe mich immer ein bisschen davor gescheut oder Angst gehabt, so irgendwie mein Grundspiel dann zu betrügen oder so. Hab's dann ein bisschen liegen lassen. Jetzt mit Arena, also quasi mit einem Online-Spiel, kann man das ja wieder einfacher spielen. Man muss keine Gegner suchen gehen etc. Das machte dann alles das Matchmaking. Dazu dann aber mehr. Zuerst haben wir die schwierige Aufgabe, hier ganz kurz Magic zu erklären. Das ist ja eines der ältesten Trading Card Games, vielleicht sogar das älteste. Ich würde halt auch behaupten, eines der kompliziertesten. Dodo, wir müssen das irgendwie runterbrechen, weil Leute, die Magic sonst nicht kennen, total abgeschreckt werden.
Ich glaube, Leute, die ein bisschen einen Brettspielhintergrund haben, denen kann man immer sehr gut anhand von ein paar Parallelen erklären, wie sowas läuft. Also grundlegend darf man sich Magic erstmal so vorstellen, dass man Länder und andere Karten im Deck hat. Diese Länder sind ein bisschen wie eine Spielwährung. Je mehr Länder du hast, desto bessere Karten kannst du dann auch irgendwann aus deinem Stapel aufs Spielbrett bringen. Du mischst so 60 Karten durcheinander, die stellst du dir frei zusammen. Also keine Deckbuilding-Regeln bis auf maximal viermal die gleiche Karte. Und dann ziehst du eben deine Starthand und legst abwechselnd mit deinem Gegenspieler pro Runde immer ein Land hin und guckst dann, okay, diese Karte kostet mich vielleicht drei Länder. Wenn ich nur zwei habe, kann ich die natürlich nicht spielen. Aber diese Karte kostet nur ein Land, davon kann ich jetzt gleich zwei auf den Tisch legen. Und dann ist mein Gegner dran und darf ein Land hinlegen, sodass man eben pro Runde immer ein bisschen mehr Spielgeld zur Verfügung hat und kann dann eben Monster beschwören oder das Spielbrett so beeinflussen, dass man vielleicht in Regeln eingreift, zum Beispiel die Monster werden stärker, die Monster werden schwächer, wenn sie eine bestimmte Kondition erfüllen. Oder es gibt auch Zaubersprüche, die dich direkt eine Karte ziehen lassen, die dem Gegner eine Karte aus der Hand abwerfen. Solche Zaubersprüche kannst du dann irgendwann wirken. Und dann geht's eben hauptsächlich darum, dem Gegner Schaden zu machen, weil jeder Spieler einen Lebenspool hat. Und der besteht am Anfang aus 20 Lebenspunkten. So ein Monster hat einen Stärkewert. Und wenn das angreift, dann würde es dich beschädigen. Und wenn dein Leben auf 0 sinken, hast du die Runde verloren und dein Gegenspieler hat gewonnen.
Also um das runterzubrechen, wir sammeln diese Länder, nennt sich dann Mana. Das kennen die Videospieler ja. Mana ist ja in JRPGs etc. auch immer so die Energie.
Genau.
Davon kauft man Kreaturen und Zauber und mit denen probiert man dem Gegner 20 Lebenspunkte abzuzocken und dann hat man gewonnen.
So das Grundkonstrukt, genau.
Jetzt gibt's natürlich aber tausende Karten, die auf den Spielablauf, auf die Regeln etc. Einfluss nehmen. Mit denen könnten wir euch jetzt alle verjagen, aber genau das wollen wir ja nicht.
Genau, im Prinzip ist halt der Unterschied, was man mit seinem Mana anfängt, dann das Interessante. Du kannst natürlich viele Kreaturen ausspielen, dann hast du die dauerhaft vor dir, diese Karten. Oder du setzt auf starke Einwegzauber. Wie du dann zum Ziel kommst, ist eben deine persönliche Strategie. Und da, wie gesagt, sind dir nur die Grenzen in dem Moment gesetzt, wo das Spiel dir halt vorschreibt, keine Karte darf mehr als viermal in deinem Deck sein, nur eben die Länder, die du für die Mana-Punkte brauchst.
Was macht jetzt Magic the Gathering Arena? Das ist eigentlich sehr unkreativ, wenn wir ehrlich sind. Es will einfach nur 1:1 dieses Trading Card Game als Brettspiel nehmen und in die Online-Welt verfrachten. Also wer Magic so schon kennt, der wird da eigentlich genau das Gleiche wieder erleben, wie er schon kennt.
Genau, also wir wollen im späteren Verlauf des Podcasts ja auch so ein bisschen auf die Vorgänger eingehen, denn das ist längst nicht der erste Versuch, Magic irgendwie in die Online-Welt zu transportieren. Aber im Prinzip ist diese MTG Arena jetzt einfach hübsch und sehr, sehr ansprechend gestaltet. Früher hatten die Magic-Spiele oft so das Problem, entweder es waren zu wenig Regeln drin oder es waren zu viel Regeln drin oder man konnte zu viele Karten benutzen oder man konnte zu wenig Karten benutzen. Und jetzt haben sie genau das gemacht, was sie mit ihrem Standard-Spielformat auch tun und haben gesagt, okay, die letzten 4 Editionen kannst du spielen, die anderen Karten ignorieren wir mal alle. Die Regeln sind aber alle drin, es sind keine abgefahrenen Bonusregeln drin, also es kommt dieses Mal sehr, sehr nah dran, als würdest du es wirklich gegen einen Freund am Tisch spielen.
Ich frage mich ja dann, was wird passieren mit meinen Karten, wenn dann die neuen Sets kommen, die dann nicht mehr in Anführungs- und Schlusszeichen legal wären? Fallen die dann alle irgendwie hinten runter? Muss ich die eintauschen oder bleiben die und so weiter? Aber wie schon gesagt, aktuell sind nur so die paar neuesten, aktuellsten Sets verfügbar in Magic the Gathering Arena.
Gerade mit dem, was passiert mit meinen alten Karten, kann ich als alter Hearthstone-Pro natürlich ein Lied von singen, dass du die alle nicht mehr benutzen kannst dann irgendwann. Da kommt ein neuer Zyklus sozusagen und dann schmeißt du deine alten Karten in den digitalen Schredder und holst dir dafür irgendwelchen Crafting-Staub und kriegst ein paar neue geschenkt, aber natürlich ist das eine Maschine zum Gelddrucken.
Wie genau das bei Magic the Gathering Arena dann laufen wird, das wissen wir heute natürlich noch nicht, dafür ist das Ganze viel zu jung. Jetzt noch zur Frage, ja, wie spaßig setzt dieses Arena das bekannte Magic-Spiel denn um? Eigentlich macht man ja genau das Gleiche. Es gibt so eine gewisse Komfortvereinfachung, dass die Rechnerei, die Anwendung der Regeln, das Enforcement von irgendwelchen Abläufen natürlich durch den Computer alles 1:1 korrekt umgesetzt wird. Man muss diesbezüglich ein bisschen weniger überlegen, man muss auch nichts selber mischen und so weiter. Ich würde jetzt mal behaupten, Arena ist die komfortablere Version vom richtigen Spiel.
Insofern auf jeden Fall, dass Effekte, die eh benutzt werden müssen, zum Beispiel jedes Mal, wenn du einen Lebenspunkt bekommst oder jedes Mal, wenn du einen Lebenspunkt verlierst oder jedes Mal, wenn du eine Karte ziehst, die kannst du halt nicht vergessen. Und du kannst da auch nicht, ob es jetzt aus Versehen oder gezielt sein mag, du kannst auch nicht schummeln. Also das nimmt dir das Spiel tatsächlich alles ab. Was du weiterhin halt überlegen musst, ist, das haben wir am Anfang noch nicht gesagt, ein paar von den Zaubern kannst du nur spielen, wenn du dran bist. Ein paar von den Zaubern kannst du aber auch spielen, wenn der Gegner dran ist. Und die Entscheidung nimmt dir das Spiel natürlich nicht ab.
Und da schon mal das erste Detail, vielleicht für die, die jetzt zuhören und Magic kennen. Wenn man so eine Karte hat, die man immer spielen könnte, dann muss das Spiel ja mir irgendwie die Gelegenheit geben, ja das dann irgendwann zu tun. Und wie setzt man das jetzt um? Das setzt das Spiel so um, dass ich dann entweder so Stopp drücken kann oder quasi gewisse Abläufe des Gegners auch bestätigen muss. Also ich dann entscheiden will, will ich hier eingreifen oder nicht.
Darf er das jetzt machen oder will ich meine Karte jetzt noch dazwischen werfen, bevor er das macht, genau?
Richtig. Und das merke ich meinem Gegner auch an am Spielverlauf dann. Wenn ich jetzt merke, hör, hier sind so komische Pausen drin, wenn ich jetzt in meinem Zug Zeug mache, dann kann ich da schon draus lesen, dass der wahrscheinlich sowas auf der Hand haben muss, weil die Software ihm jetzt diese Pausen einräumt. Das ist ein bisschen blöd gemacht, aber anders kann man das fast nicht lösen.
Das haben sie ja sogar versucht, anders zu lösen. Also du kannst in den Optionen diesen, ich glaube, das heißt Profi-Mode oder Alles-Bestätigen-Modus oder sowas. Also es gibt einen Modus, da ist halt dieses, dass du an deinen Wartezeiten erkennen kannst, hat der Gegner jetzt eigentlich einen Zauber oder wird das direkt übersprungen? Da musst du halt alles bestätigen, egal ob du jetzt einen Zauber hast oder nicht. Aber das zieht das Spiel halt unnötig in die Länge. Also mich stört das eher. Und du musst mal ausprobieren, wenn du beim Gegner auf eine Phase klickst. Die Phasen sind unterteilt in Ausspielen und Angreifen und so. Und selbst wenn du keinen Zauber hast, kannst du beim Gegner auf die Angriffsphase klicken, dann bluffst du sozusagen, dann ist trotzdem irgendwie 2 Sekunden Wartezeit eingebaut vom Spiel. Das geht schon, aber es ist schon eher unkomfortabel. Also gerade dieser Profi-Modus, der hat mich nach der ersten Runde total genervt wieder.
Aber ja, gut, haben sie da dran gedacht. Ist eigentlich ein schönes Zeichen. Dann noch zur Umsetzung. Der wohl größte Unterschied, den müssen wir hier zum richtigen Brettspiel, Hardware, Real-Life-Spiel so müssen wir hier natürlich auch ansprechen. Das ist ja ein Trading Card Game, also sollte man ja Cards traden können. Die Funktion ist mir jetzt aber in MTG Arena nicht begegnet.
Naja, aber ich glaube auch zu Recht. Also man darf nicht vergessen, dass das der Entwickler des Kartenspiels ist und dass der natürlich Geld damit machen will. Wenn wir jetzt die Trading-Funktion haben, dann fließt dieses Geld auf eBay. Dann wirst du auf eBay Karten kaufen können und die dann im Spiel tauschen mit anderen Spielern. Und das möchte sich natürlich der Entwickler gerne offen halten. Also da können wir mal ganz ehrlich sein. Noch dazu, weil wir ja alle die Gerüchte kennen, der schwarze Lotus ist 10.000 Euro wert oder sowas in die Richtung. Aber auch andere Magic-Karten gehen teilweise beim Papierspiel für 100 Euro über den Tisch. Und da möchte man natürlich jetzt erstmal dafür sorgen, dass die Preise im Videospiel nicht so einen krassen Status erreichen. Zumindest nicht direkt umsetzbar sind auf das echte Spiel.
Also die haben gar keine Preise. Es gibt auch keinen Ingame-Shop, wo man direkt eine Karte so kaufen könnte, von wem. Oder irgendein Auktionshaus oder sowas gibt's auch nicht.
Genau. Es gibt ein rudimentäres Crafting-System, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber lass uns erst über die Spielmodi reden.
Die sind aktuell nicht riesig, ist aber okay. Wir reden ja hier immer noch von einer Beta. Grundsätzlich spielt man bislang einfach immer 1 gegen 1 und zwar immer gegen zufällige Gegner.
Traurig dafür, dass wir in unserer Vorbereitung nicht mal gegeneinander spielen konnten, weil es diese Friends-Funktion erstens nicht gibt und zweitens nicht gezielte Duelle. Aber ja, im Moment ist es halt noch in der Beta, in der Open-Beta zwar, aber immer noch in der Testphase und es geht nur 1 gegen 1 gegen Randoms. Es gibt so ein Ranking-System, aber ich weiß nicht, wie sehr das wirklich berücksichtigt wird beim Matchmaking.
Man kann da wählen, Competitive oder einfach normal spielen. Keine Ahnung, was da der Unterschied sein soll, weil auch bei normal rankt man mit den Siegen auf. Der Rank, der tut nichts anderes, als dann beim Matchmaking helfen, dass man halt gegen ähnlich gerankte Spieler antritt, um so ein möglichst faires Spiel zu schaffen.
Der größte Unterschied dabei dürfte sein, dass du ein normales Spiel Best of One spielst, also wer die Runde gewinnt, hat gewonnen. Und im Expertenspiel, oder wie hieß es nochmal?
Competitive heißt es, glaube ich, einfach.
Genau, Competitive heißt es einfach, da spielst du ein Best of Three und da kannst du nach der ersten Runde noch so, ich glaube, 2 Karten oder 3 Karten an deinem Deck austauschen und dann spielst du nochmal gegen den gleichen Gegner.
Ah, das ist mit Sideboard, also okay.
Genau, Sideboard ist das Wort dafür, ja, genau.
Dann wird das Ganze nochmal quasi halbiert. Es gibt Constructed Modi. Constructed ist einfach der coole Begriff für, ich habe mir mein Deck irgendwie selber gebaut und nehme das dann ins Matchmaking und spiele dann mit dem. Mhm. Und dann gibt's aber noch solche Drafting-Modi. Du, Dodo, hast die gespielt, ne?
Genau, das ist meine letzte wirkliche Verbindung mit Magic the Gathering, weil gegen die Weihnachtszeit machen wir das immer und kaufen uns ein paar Packs und spielen diesen Draft-Modus. Das sieht am Tisch dann so aus, dass jeder seinen Booster aufreißt, nimmt sich eine Karte raus und gibt den Rest nach rechts weiter. In der Online-Version ist es eben ganz ähnlich. Du reißt auch ein digitales Pack auf, suchst dir eine Karte aus und kriegst dann eben ein Pack, wo eine Karte weniger drin ist, wo jemand anders vor dir schon eine rausgenommen hat. Das ist insofern ein ganz guter Modus, um mit dem Spiel loszulegen, weil du natürlich nicht gegen die Leute spielst, die jetzt schon ihre 60 Karten komplett perfektioniert haben. Also jeder startet bei null und baut sich dann aus diesem Haufen von Karten, die man da nach und nach aus den Booster-Packs rauszieht, sein Deck auf. Ich sag mal, wenn du eine Grunderfahrung in Kartenspielen hast, jetzt aber keine Lust hast, irgendwie Zeit und oder Geld in Magic online zu investieren, dann ist das eine ganz gute Möglichkeit, um loszulegen. Ähnlich auch das Sealed Deck. Das bedeutet einfach nur, du bekommst zwar auch wieder 3 Booster, aber reißt die komplett auf und behältst alle Karten da drin und nicht nur eine und gibst dann weiter.
Wie verhält sich das dann im Drafted-Modus? Mit wem gehören dann am Ende des Spiels oder des Turniers welche Karten?
Du musst dich in den Draft-Modus reinkaufen für Ingame-Währung. Es gibt 2 Währungen, einmal so eine Gold-Währung, mit der man relativ gut zugeworfen wird und dann halt die Premium-Währung, die es wieder mal nur für Geld gibt. Du kannst den Draft spielen, der ist dann so teuer, als würdest du dir 5 Packs kaufen. Du bekommst dann erstmal 3, nimmst natürlich dann, wie eben beschrieben, immer eine Karte raus, gibst den Rest weiter, kriegst wieder random Karten, nimmst wieder eine raus, gibst wieder weiter. Aber du hast ein bisschen mehr Einfluss darauf. Du kriegst nicht nur die Karten, die in diesem Pack sind, sondern du kannst schon sagen, ja, okay, mein eigentliches Deck, was ich eigentlich die ganze Zeit bauen will, das ist ein blaues Deck. Dann würde ich jetzt in dem Draft wahrscheinlich auch probieren, möglichst gute blaue Karten daraus zu ziehen. Und egal, wie schlecht ich dann spiele, danach kannst du, ähnlich wie bei einem Warcraft oder Gwent Arena Match, kannst du dann halt gegen Gegner antreten und spielst so lange, bis du 3-mal verloren hast. Und selbst wenn du keinen einzigen Sieg einfährst, kriegst du trotzdem noch ein 4. Booster obendrauf. Das heißt, du hast dann maximal 1000 Gold weggeworfen, umgerechnet 1 Booster. Aber das ist es auf jeden Fall wert. Also ich würde jedem Anfänger raten, damit seinen Kartenpool aufzufrischen.
Aber das bedeutet, du behältst am Ende beim Draft die Karten, die du selber rausgezogen hast. Also aus den Packs.
Genau, das ganze Draft besteht dann daraus, dass du eben einzelne Karten pickst und die behältst du am Ende dann aber auch. Deswegen ist es auch so teuer, sich da reinzukaufen. Bei dem Hearthstone-Kartenspiel zum Beispiel ist es ja ganz anders. Da ist es ein Spottpreis, so eine Runde Draft zu spielen, aber dafür behältst du die Karten am Ende halt auch nicht.
ist es dann nicht einfach eine Strategie, im Zweifel einfach die Rares rauszuziehen und zu denken, ja, ich verliere sowieso, aber dann habe ich am Ende wenigstens all die guten Karten?
Anfangs definitiv, aber je mehr du es spielst, desto mehr sieht man zum Beispiel ganz klar bei den Twitchern, wenn das auf Twitch gestreamt wird, das Spiel, und jemand Draft spielt, der will halt auch gewinnen. Also der möchte sich dann halt auch hochspielen und 4-5 Mal gewinnen mit diesem Draft-Deck. Einerseits, weil es dann natürlich diese begehrte Premium-Währung zu gewinnen gibt, je mehr Wins du machst. Andererseits aber auch einfach für den Unterhaltungsfaktor. Und wenn ich jetzt ein Deck zusammenschluster, wo ich sage, okay, ich habe jetzt hier zwar 5-6 Rares, aber eine Rare-Karte muss auch längst nicht immer die beste Karte in dem Pack sein. Also es gibt auch Uncommon-Karten, die da sogar deutlich besser funktionieren manchmal.
Ja.
Klar kannst du dir die Rares rausnehmen. Bringt dir im Moment noch nichts, weil wir kennen das aus anderen Online-Kartenspielen. Gwent und Hearthstone natürlich wieder vorneweg eben genannt. Du kannst da Karten in den digitalen Schredder werfen und kriegst so eine kleine Crafting-Währung. Das gibt's jetzt bei Magic noch nicht. Also eine schlechte Rare wird halt immer in deinem Sammelalbum bleiben. Die wirst du nicht mehr los.
Ja.
Und die wirst du wahrscheinlich nie in der Deck tun.
Zur Finanzierung und wie viel kostet jetzt ein Pack und was ist jetzt da die Premium-Währung und so weiter, kommen wir dann gleich noch. Ein Gedanke, den ich noch anhängen wollte, wenn du sagst, ja, ich empfehle Anfängern mal Draft zu spielen. Ich finde, das ist schon nicht eine einfache Disziplin, weil da muss man schon ziemlich früh ein genaues Bild davon haben, was man denn wahrscheinlich bauen will, weil sonst endet man am Schluss mit einem Deck, das einfach gar nichts kann. Also so ganz anspruchslos ist das nicht.
Falsch formuliert wahrscheinlich für Anfänger, die in Magic the Gathering Arena jetzt einsteigen, aber nicht für Leute, die noch nie ein Kartenspiel gemacht haben. Dann bloß nicht. Dann lieber mit den Starterdecks spielen, die man hingeworfen bekommt. Das hat nämlich auch eine ganz nette Mechanik. Du bekommst am Anfang, wenn du das Spiel anschmeißt, ein Deck in die Hand gedrückt. Das ist ein vorgebautes Deck mit 60 Karten. Das kannst du soweit erstmal spielen. Und dann bekommst du jeden Tag noch die Chance, ein weiteres Deck frei zu spielen. Das wird dir dann auch geschenkt. Und die Karten kannst du auch alle behalten. Das geht irgendwie, glaube ich, 7 Tage so. Und dann hast du 7 Decks freigespielt und nochmal 5 weitere kriegst du dann auch noch geschenkt. Also du hast dann einen Startpool von 12 Decks, 12 mal 60 Karten irgendwie. Daraus kannst du dann schon anfangen, dir auch so deine eigenen ersten Ideen zu basteln, ja.
Ja.
Gerade für die Leute, die jetzt wirklich mit Magic anfangen und nicht nur mit dem digitalen Magic anfangen, ja, die lassen dann lieber die Finger von dem Draften spielen mit diesen Startdecks sich ein.
Und denen würde ich dann auch raten, all die Währungen am Anfang noch aufzusparen, bis man vielleicht mal all diese Decks unlocked hat. Dann sieht man dann nämlich schon, was habe ich schon an Karten und kann dann etwas gezielter Packs kaufen gehen oder gezielter dann Karten umwandeln, um irgendwelche gezielten Karten zu bekommen. Dazu kommen wir dann nachher auch noch. Weil sonst läuft man vielleicht Gefahr, schon das ganze Geld verballert zu haben und dann hat man Karten vielleicht dann mehr, als man sie brauchen würde und andere dann nicht.
Ja, total. Also auf jeden Fall erstmal abwarten, bis man alle Startdecks hat. Ein paar gute Karten sind dazugegeben auch echt drin. Also das sind wirklich Karten, die werden sogar auch in dem Papierkartenspiel gespielt. Also da kann man schon jetzt nicht sagen, dass die Starterdecks nur Müll sind, wie es zum Beispiel bei Hearthstone der Fall ist.
So, jetzt müssen wir aber noch ein paar längere Worte vielleicht zum Finanzierungsmodell verlieren.
Ja, wo wir jetzt schon gewarnt haben, dass man nicht gleich seine ganzen Währungen, ob Premium oder ob Goldwährung oder was auch immer, ausgeben soll, auf jeden Fall, weil da gilt es, die ein oder andere Berechnung anzustellen, fürchte ich, wenn man das nicht alles gleich verfeuern will.
Richtig. Also das Spiel ist aktuell kostenlos zu spielen, nicht nur, weil es sich in der Beta befindet, auch so, es wird Free-to-Play sein. Und wie man das heute kennt, Free-to-Play heißt, irgendwo soll oder darf man dann trotzdem Geld ausgeben. Das Spiel selber kostet aber nichts. Wir haben es schon angesprochen, es gibt eine Ingame-Währung und es gibt eine auch Ingame-Währung, aber die Premium ist. Das eine ist einfach Gold und die Premium-Währung ist Diamanten oder sowas.
Mhm.
Gems.
Gems, glaube ich, einfach, genau.
Ich kann mir Packs kaufen mit Gold. Oder ich kann mir Packs kaufen mit Gems. Gold bekomme ich durch das Erledigen sogenannter Quests. Quests kann sein, spiel so viele Länder, erreiche so viele Siege, spiel so viele blaue Karten, spiel so viele rote Karten. Und da bekomme ich immer mal wieder ein bisschen Gold.
Das refresht sich täglich. Also ich würde sagen, wenn du täglich so ein Stündchen spielst, dann hast du dir 1000 Gold freigespielt und das würde sich eben übersetzen für ein Pack, wenn du es dafür denn ausgeben möchtest. Aber wie eben schon gesagt, wenn man ein bisschen die Erfahrung gesammelt hat, ist eigentlich auf 5000 Gold sparen und dann so ein Draft spielen die sinnvollere Alternative.
Ja.
Alternativ kannst du es dir natürlich dann auch für Gems kaufen. Die kosten allerdings echtes Geld. Also die musst du dir über PayPal im Moment, glaube ich, noch aufladen.
Ich habe da ein bisschen durchgerechnet. Also wir haben dieses Gold und die Gems. Gold kann man sich nicht gegen Echtgeld kaufen. Gems kann man sich nur gegen Echtgeld kaufen. Oder, wie Dodo eben erklärt hat, man kann sie gewinnen in Turnieren. Die Frage ist ja jetzt, ja gut, was kostet denn jetzt eigentlich ein Pack in Echtgeld? Und das Spiel gibt sich, wie das so Standard ist, ziemlich viel Mühe, das zu verschleiern, indem man zum Beispiel nur so gewisse Mengen an Gems kaufen kann. Und man kauft da dann auch nicht irgendwie nur ein Pack, sondern mindestens drei und so. Also sie bauen da ein paar Schritte ein, welche die Umrechnung schwieriger machen. Ich habe mich aber nicht abschrecken lassen und habe es trotzdem für euch durchgerechnet. Zuerst mehrere Packs auf einmal mit Gems kaufen gibt lustigerweise keinen Mengenrabatt. Ob ich einfach nur wenige Packs mit Gems kaufe oder dann gleich viele Packs mit Gems, das Pack kostet genau gleich viel. Wo man aber einen Mengenrabatt bekommt, ist, wenn man auf einmal mehr Gems kauft. Der Mengenrabatt ist da also quasi vorgelagert. Wie gesagt, man kann sich mit Gems nicht ein einzelnes Pack kaufen, sondern mindestens drei für 600 Gems. Bedeutet, ein Pack kostet 200 Gems. Und je nachdem, bei welcher Mengenrabattstufe man die Gems gekauft hat, kostet ein Pack am Ende zwischen 1,33 € und 99 Cent.
Und ich finde, für ein digitales Kartenspiel ist das halt echt schon eine Ansage.
Ja, da hört's nicht auf. Das ist noch ohne Mehrwertsteuer. Und in einem Land wie Deutschland, das ja eine ziemlich perverse Mehrwertsteuer hat von 19%, kommt da halt dann noch ziemlich was obendrauf. Da kostet dann ein Pack im Durchschnitt in Deutschland 1,15 € plus 22 Cent Mehrwertsteuer. Im Schnitt muss man in Deutschland also für ein Pack 1,37 € zahlen.
Und du sagtest eben schon, da ist ja noch längst nicht Ende der Rechnung. Denn wenn wir es jetzt wirklich damit vergleichen wollen, dass man sich ja so ein Magic Pack im Laden, glaube ich, für 3 € oder 3,50 € oder so kaufen kann, wenn man das echte Kartenspiel gerne spielen möchte. Ja, das ist aber so schon mal wieder nicht vergleichbar, weil ja nur 2 Uncommons statt, glaube ich, 3 in einem echten Pack und nur 5 Commons statt 8 in einem echten Pack oder so sind. Also das Magic Online Pack beinhaltet nur 8 Karten und das echte, glaube ich, 14.
Es ist so, das Online beinhaltet 8 Karten, 5 nicht seltene, 2 ein bisschen seltenere und eine seltene oder eine so richtig seltene, die nennt sich dann Mythic.
Ja, da wird's schon ein bisschen frech, weil man gerade merkt, dass diese Mythic Rares, die ja irgendwie nochmal 24 mal seltener hast du aufgeschrieben, die sind schon teilweise wirklich spielentscheidend. Und das ist wirklich frech, wenn du mal durchrechnest, dass du in jedem 24. Pack eine Mythic Rare hast und dann muss das nicht mal eine von diesen wahnsinnig guten sein. Also da fängt's halt wirklich an, dass ich dann denke, Leute, das ist doch jetzt wirklich nur noch hier, sobald man die Leute angefixt hat mit den Starterdecks und die sich was Gutes bauen wollen und die dann merken, ja, ich brauche aber mindestens diesen und jenen Planeswalker, der ist schon mal Mythic Rare und dann brauche ich noch 4-mal den Dämonen, wenn ich schwarz spiele, der ist Mythic Rare. Ja, und dann bin ich halt bei einem Kartenspieldeck, was ich mir im echten, in der echten Welt auf eBay zusammenkaufe, halt schnell bei 200 € angekommen. Und in etwa so viel muss ich aber auch in diese Packs stecken, dass ich mal was ziehe hier bei Magic Online.
Ja, da gibt's dann noch eine andere Mechanik, die da hilft. Da kommen wir nachher drauf. Übrigens, zu den Drop Rates gibt's eine Infoseite, die Wizards mehr oder weniger freiwillig online stellen durfte. Da wird das alles erklärt. Die wird natürlich verlinkt sein in den Shownotes. Zeit, die mal zu nennen, gametalk.fm/Magic the Gathering Arena oder direkt schon bei dir im Podcatcher in der Beschreibung. So, jetzt war ich noch nicht fertig. Wir hatten gesagt, 8 Karten im digitalen Pack versus 15 Karten im normalen, also Echtwelt-Hardware-Pack. So, die echten Booster, die kosten in Deutschland, wenn man sie ein bisschen schlau kauft, um 2,60 €.
Also, dann darfst du aber auch schon wieder nicht in den Laden gehen. Also wir hatten so Fantasy-Läden in der Stadt, sowohl in Bielefeld als auch in Hamburg. Da habe ich immer so 3 Euro, 3,50 € bezahlt.
Ja,
die
ja.
Wollen ja auch leben.
Und kauft sie natürlich nicht in der Schweiz, wie immer. Also wir haben online im Schnitt, habe ich gesagt, 1,37 € versus für ein 15er Kartenpack 2,60 € in echt. Jetzt muss halt jeder dann selber so abwägen, was ist mir was wert. Man kann jetzt natürlich noch argumentieren, indem man sagt, ja gut, da sind 8 Karten im digitalen Pack, mit einer Rare, das ist eigentlich die, die wirklich was wert ist. Mhm. Im anderen sind 15 Karten, aber da ist auch nur eine Rare drin, also auch nur eine, die wirklich was wert ist. Also ist das Verhältnis von Rare zu Geld dann vielleicht wieder ein bisschen vergleichbarer.
Ja gut, das stimmt tatsächlich, ja.
Entscheiden wird sich wahrscheinlich nicht durch Preis und ich will jetzt was Echtes in der Hand halten oder nicht. Es wird sich über die Convenience entscheiden. Spiele ich es halt lieber digital, muss nicht irgendwo hinfahren, muss nicht mit Menschen reden oder schätze ich das, dass ich da irgendwas in der Hand halte, dass ich mit Leuten am Tisch sitze. Das Einzige, was man hier noch schnell sagen muss, so böse jetzt vielleicht die Preise auch sein mögen für digitale Karten, was man, sobald man ein bisschen gespielt hat oder wenn man plant, ein bisschen zu spielen, ziemlich sorglos und bedenkenlos kaufen kann, ist so ein Einsteiger-Pack. Das kostet 4,99 Euro oder Dollar. Also hier der Hinweis, besonders für Deutsche kauft es immer in Dollar. Da bekommt ihr ein paar Booster sowie, glaube ich, 2500 Gems. Und für 2500 Gems bekommt ihr 12 Booster-Packs. Also ihr bekommt am Ende irgendwie, keine Ahnung, 15 Packs für 5 Dollar plus Steuern.
Ja, oder für die Gems halt dann wirklich diese Turnierformate spielen, die wir jetzt beschrieben haben eingangs schon. Das habe ich dann damit gemacht, weil damit habe ich halt den meisten Spaß am Spiel. Aber ja, man kriegt auf jeden Fall für diese 5 Euro echt bedenkenlos ein super Set als Einsteiger hingeworfen nochmal.
Jetzt aber zum Erlangen von Karten. Den offensichtlichsten Weg haben wir jetzt zu Genüge besprochen. Ich kaufe mir für Gold oder Gems ein Pack und hoffe, dass die Karte, die ich will, da drin ist. Ist mir auch schon passiert, ist aber relativ schwer und dann unwahrscheinlich, vor allem dann bei den seltenen Karten. Jetzt gibt's hier aber eine relativ gute Mechanik, wie man sich sein Deck so zusammenfüllen kann, ohne dass man im Pack Glück haben muss. Im Pack können nämlich Wildcards enthalten sein. Das sind Karten, die keine sind. Das sind einfach nur so Platzhalter für Karten einer Rarität. Und diese Wildcards kann ich dann bei mir, wenn ich mein Deck baue, in irgendeine Karte dieser Rarität verwandeln. Und das ist besonders bei den seltenen Karten sehr, sehr hilfreich. Ich weiß, ich brauche genau diese Rare. Dann nehme ich so eine Wildcard, wandle die in die Rare um und puff, packe ich die in mein Deck.
Ich glaube, als Anfänger bekommt man 4 Rare Wildcards und sogar 4 von diesen wahnsinnig beliebten Mystic Rare Wildcards. Jetzt ist natürlich das Problem an der Sache, das wir schon angesprochen haben, dass man die Karte nicht nur einmal in sein 60-Karten-Deck schmeißen will, weil irgendwann will man die ja auch mal ziehen. Und die meisten Magic-Partien, die enden so, wenn jeder noch 30 Karten im Deck hat. Vielleicht sogar noch 40 Karten im Deck. Das heißt, wenn ich unter den 20, die ich ziehe, meine tolle Mystic Rare aber auch mal haben will, weil die mein Spielmacher ist, wie es nicht selten ist im Moment leider, dann muss ich die aber auch mindestens 3-mal in mein Deck werfen.
Ja, da kommen wir eigentlich schon fast ins Thema Deckbau, das man hier eigentlich gar nicht ansprechen will, weil es viel zu kompliziert wird. Viele der Mythics sind halt Legendary und da kann man sich dann wieder überlegen, wie oft man die dann überhaupt reintun will. Deswegen, ja. Aber gut.
Also für jeden, der sich mit der Mechanik auskennt, selbst die Legendaries, die schmeißt du ja mehrfach rein. Du willst die halt auf der Hand haben. Klar, du kannst diese Karte einmal aus dem Booster ziehen, ist super, dann hast du sie so in jedem 6. Spiel. Wenn du jetzt noch deine Wildcard dafür ausgibst, dann hast du sie vielleicht in jedem 4. Spiel mal. Aber wenn du dann versuchst, ein anderes Deck zu bauen, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Es gibt nämlich 5 Farben in Magic. Und wenn du diese Mystic Rares jetzt in Schwarz gecraftet hast und du willst aber auf einmal ein blaues Deck spielen, weil du jetzt gemerkt hast, okay, blau ist vielleicht doch ein bisschen mehr mein Spielstil, ich spiele lieber hier mit Kontern und mit irgendwelchen fliegenden Kreaturen als mit Zerstören und mit Zombies, ja, dann liegen diese Mystic Rares aber einfach bei dir rum. Und dafür hast du deine Wildcards ausgegeben. Schönen Dank.
Das ist aber ein Grundproblem von Magic. Das passiert ja so ziemlich auch im echten Spiel. Klar, im echten könntest du wieder traden. Sowas gibt's hier noch nicht.
Genau, genau.
Die Wildcards, die bekommt man aber nicht nur aus Packs, die bekommt man auch durchs Öffnen von Packs. Alle, ich weiß gerade gar nicht, 6 geöffnete Packs bekommt man eine Rare Wildcard und die Uncommon Wildcards, die gibt es noch ein bisschen öfter. Das heißt, nur schon durchs Öffnen von Packs bekommt man auch die Wildcards. Und die sind halt wirklich, wirklich hilfreich beim Deckbau.
Ja, speziell die kleinen Kreaturen, also diese ganzen Common Wildcards, die habe ich jetzt auch schon alle verballert. Bei den Mystic Rare Wildcards, da tue ich mich halt wirklich noch schwer, weil ich eben vor dieser Thematik stehe, dass ich noch nicht richtig weiß, auf welches Deck ich mich jetzt 100% festnageln will. Aber da sprechen wir im Abschluss noch drüber, wenn wir über unsere Lieblings- und Hassdecks reden.
Eingefleischte Magic-Fans, die werden wissen, das ist nicht das erste Magic-Spiel, das so digital daherkommt.
Vor allem nicht von offizieller Stelle, das haben die ja auch schon öfter mal versucht, ja.
Es gab vorhin grob etwa 3 Magic-Spiele für die digitale Welt. Das hat angefangen mit Magic Online 2002. Damit kann man eigentlich sagen, Magic war auch, was das Spielen am Screen betrifft, das erste Spiel, also vor Hearthstone und so weiter. Magic Online ist eigentlich genau das Gleiche, was Magic the Gathering Arena jetzt ist. Es ist einfach schon älter, entsprechend sind da mehr Kartensets verfügbar. Aber eigentlich ist es genau das Gleiche. Entsprechend vermuten, / befürchten jetzt die Magic Online-Spieler, dass dieses Magic Online durch Arena langsam abgelöst werden wird.
Wenn die das richtig clever anfassen würden, würden sie Crossplay reinbauen.
Ja, oder dir irgendwie eine Umwandlung erlauben über deinen Wizards-Account oder irgendwie so.
Oder das, genau, ja. Aber da ist jetzt natürlich das große Bangen klar. Ich meine, wenn du seit 15 Jahren in ein Online-Spiel regelmäßig Geld reinwirfst und die Magic-Gemeinschaft ist jetzt auch dafür bekannt, dass sie gerne mal mit den Scheinen werfen, ja, könnte ich mir auch schon vorstellen, dass da natürlich die Panik aufkommt. Ja, wie, jetzt muss ich mir die ganzen Karten nochmal kaufen?
Ja, ja,
da war
klar.
Das andere Spiel, was sie zwischengeschoben haben, dieses Duels of the Planeswalkers, ein ganz anderer Ansatz.
Richtig, zu dem komme ich gleich. Ich bleibe noch kurz bei Magic Online.
Ah, okay.
Da ist noch nicht alles gesagt. Ich meine nämlich, dass es da sowas wie einen Kartenhandel gab, auch so indirekt zwischen Spielern. Sowas kennt ja Arena noch nicht.
Ich habe da nur ganz kurz reingespielt und das fühlt sich halt unfassbar clunky an. Also Arena ist jetzt wirklich durchdesignt und man merkt dem Spiel auch schon an, dass sie ganz klar darauf abzielen, das auch auf Tablets und oder Konsolen zu bringen und nicht nur auf den PC. Im Moment ist es ja nur über PC verfügbar. Aber es fühlt sich halt einfach besser an, es sieht runder aus, es ist hübscher. Es hat Hintergründe, wie man es bei Hearthstone kennt. Und es hat Animationen, wenn du deine Ultra Super Duper Legendary Rare hinschmeißt. Und das Magic Online ist halt wirklich, wie wir es schon beschrieben haben, Magic. Da legst du Karten auf ein Brett. Ende.
Richtig. Magic Online ist dann wirklich die purste Form der Digitalisierung, ohne irgendwie hübsch. Ist halt auch 2002, okay. Ja, dann haben sie dann auch irgendwann gemerkt, so, da könnten wir aber ein bisschen was anderes machen, ein bisschen was Hübscheres, was Moderneres. Dann ist das von dir erwähnte Duels of the Planeswalkers gekommen. 2009 war ein Pay-to-Play-Spiel, hat jeweils um $10 gekostet und kam dann immer in Abständen als neue Version bis 2014 raus. Das war dann aber recht arcadey. Da gab es nicht mal einen Deckbau. Entsprechend eher einsteigerfreundlich. Die Detailregeln waren entweder nicht vorhanden oder teilweise falsch und so. Man konnte nur gegen Randoms, also gegen NPCs spielen. Ja, so ein bisschen mit Pseudo-Story. Ich bin nicht so wirklich warm geworden damit. Es ist vielleicht als hübsche Einstiegsdroge gedacht oder so. Ich hab's nicht richtig verstanden. Hast du es mal gespielt?
Ich habe kurz reingespielt und war total an die Tutorial-CD erinnert, die damals in meinem allerersten Magic the Gathering Starter-Set lag.
Ja, stimmt.
Da war so ein furchtbarer Zauberer, war das, glaube ich. Der hat dir das die ganze Zeit erklären wollen und der hat nicht nur in einem total witzigen Dialekt mit dir gesprochen, sondern auch noch komplett overacted. Und jedes Mal, wenn er seine Arme hochgerissen hat, hat man diese Armbanduhr von diesem Zauberer gesehen, um es nochmal aufzuperfektionieren. Und der meinte dann halt auch mal, du musst dieses Mana tappen. Greife jetzt mit einer Kreatur an. Daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Also du lernst das Spiel dabei ganz hervorragend, aber eine Alternative zu Magic ist es nicht. Und die haben dann, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das war doch das, wo sie versucht haben, die Story noch so ein bisschen einzuarbeiten, weil jede Edition von Magic hat auch immer eine Geschichte und einen fetten Roman im Hintergrund, die auch teilweise echt gut sind, teilweise sind sie furchtbar. Aber da wurde dann, glaube ich, auch noch versucht, drauf einzugehen und so einzelne legendäre Helden aus dieser Storyline hast du dann bekämpft oder denen geholfen oder wie auch immer. Und wie gesagt, für diese 10 € machst du mit Sicherheit nichts falsch, spielst diese Kampagne ein bisschen und lernst halt vor allem Magic.
Das wurde dann 2015 beendet bzw. ersetzt durch Magic Duels. Das kam dann nicht immer in regelmäßigen Abständen neu raus, sondern das wurde dann weiterentwickelt. Da hat man schon gesehen, wo die Reise hingeht. Da hat man sich schon so richtig Magic the Gathering Arena entwickelt. Das Ganze war auch schon Free-to-Play, das heißt, auch da konnte man dann Karten kaufen und so weiter. Hatte noch so eine Pseudo-Singleplayer-Kampagne, also eigentlich auch aneinandergereihte Matches. Sowas gibt es ja jetzt bei Arena nicht mehr. Hm. Das war aber auch noch recht reduziert. Da waren nicht alle Sets drin, da waren nicht alle Regeln drin. Da gab es auch noch so Deck-Konstruktionsregeln, die es eigentlich im richtigen Spiel gar nicht gibt und so. Ja, das war eigentlich so das Vorfühl-Marktsondierungsinstrument wahrscheinlich für Magic the Gathering Arena.
Ich habe das selber nie gespielt, aber von dem, was du beschreibst, wirkt das, als wäre das ganz, ganz größte Problem von diesem Projekt, dass es kein Fleisch, kein Fisch ist. Also irgendwie nichts für die echten Hardcore-Fans, aber auch nichts für Einsteiger. Also du musst zwar Karten kaufen, kannst dann aber nicht, wie jetzt bei dem Magic Arena, hergehen und das Deck, was du im Fantasy-Laden spielst, 1:1 übersetzen, weil dann irgendwelche seltsamen Extra-Regeln drin sind oder so. Also es passt in keine der beiden Zielgruppen wirklich rein.
Entsprechend jetzt sind wohl viele froh, ist Arena erschienen. Bei Duels habe ich jeweils diese Kampagnen gespielt. Ich meine aber online, ich habe mich schon gefragt, sogar hatte das überhaupt einen Online-Modus? Ich will mich jetzt nicht da irgendwie drauf festlegen oder so. So ganz sicher bin ich mir jetzt noch nicht. Jetzt haben wir eigentlich so ziemlich alles gesagt, was es über Magic the Gathering Arena aktuell gerade zu sagen gibt, ohne uns zu fest in den Details zu verlieren. Aber eine sehr wichtige Frage steht jetzt natürlich noch aus. Gerade im heutigen Marktverhältnis. Es gibt ja Hearthstone, Gwent und ich glaube von Elder Scrolls gibt es jetzt auch so ein Online-Kartenspiel.
Ja, sogar Dota arbeitet gerade an einem. Da ja. Wird auch jetzt was kommen noch.
Also man hat gemerkt, damit lässt sich doch schon gut Geld machen. Welches all dieser Spiele soll ich denn jetzt bitte schön spielen? Dodo, du glücklicherweise hast überall schon ziemlich reingesuchtet. Du kannst uns jetzt ein bisschen die Stärken, Schwächen, Unterschiede etc. erläutern und dann vielleicht sogar die Frage beantworten, wo soll der neue Spieler einsteigen?
Der neue Spieler in der Form, dass er wirklich noch nichts in die Richtung gespielt hat, dem würde ich halt ganz klar zu Hearthstone raten, weil das Magic runterkocht. Also wir haben das Mana-System von Magic ja schon beschrieben und das ist mein allergrößtes Problem mit dem Spiel auch bis heute noch. Weil jedes andere Spiel macht das richtig. Und Magic hat halt dieses Problem, wenn du in deinen Karten, die du ziehst, keine Länder drinnen hast. Ja, dann sitzt du aber da und dann kannst du nichts ausspielen. Wenn du Mana-Screwed bist, wie man das dann immer nennt, dann hast du halt einfach das Spiel verloren. Wenn der Gegner selbst nur 3-4 Kreaturen da liegen hat und du kommst eben mit deinen 2 Mana immer noch nicht hinterher, du hast das Spiel verloren.
Oder wenn du nur Länder ziehst, aber die Karten, die genau. Du eigentlich bräuchtest oder sonst wie einsetzen solltest, nicht ziehst.
Du willst deine fetten Kreaturen ziehen, hast aber nur die Länder. Ja, ist genauso blöd. Und jedes andere Spiel macht das halt besser. Also bei Hearthstone zum Beispiel hast du gar keine Länder. Da füllt sich jede Runde dein Mana-Pool um einen mehr. Das heißt, in der ersten Runde hast du immer ein Land, in Anführungszeichen. In der zweiten Runde hast du immer 2, in der dritten hast du immer 3. Und bei 10 hört das dann auf.
Okay. Ja, und das ist natürlich auch wieder sowas, das nebst den diversen Regeln Magic halt sehr komplex macht, weil es halt dieses Mana-System gibt. Mana-System erfordert Mana-Management. Entsprechend gibt es dann auch wieder Karten, die da rummanipulieren, um das möglichst zu seinem Vorteil zu drehen. Vielleicht mehr Länder rausbringen, Länder raussuchen. Wie mache ich es, wenn ich mehrfarbige Decks habe, die Mana verschiedener Farben benötigen? Wie gehe ich damit um, etc.? Das Mana-System ist eine eigene Ebene der Komplexität.
Die ist unnötig kompliziert, finde ich leider. Und was spricht denn dagegen, Magic einfach ein bisschen komfortabler zu machen und diese ganze Mana-Screw-Thematik rauszunehmen, indem du sagst, ja, wirf eine Karte ab und dann hast du einen Mana.
Das kannst du halt heute nicht mehr, weil die sind so tief im Regelset und in der Funktionsweise des Spiels verankert. Das Einzige, was man tun kann, und das wurde über die Jahre auch ein bisschen gemacht, man kann halt bessere Länder rausbringen, die diese Problematik ein bisschen abfedern.
Da will ich direkt widersprechen. Die besten Länder, die das könnten, die sie einfach nur re-releasen müssten, sind in der ersten Edition. Da gibt's ein Land, das ist gleichzeitig einfach ein Sumpf und eine Ebene. Und das kannst du rausbringen, wenn du einen Sumpf suchst. Das kannst du rausbringen, wenn du eine Ebene suchst. Sie haben sie nie wieder rausgebracht.
Das dürfen sie auch nicht, werden sie auch nie. Aber sie haben über die Jahre Länder produziert, die da mehr oder weniger nah rankommen. Klar, die sind jetzt immer noch selten und teuer und so. Sie haben da so Möglichkeiten ergriffen, um das vielleicht ein bisschen abzufedern. Man könnte jetzt natürlich aber auch sagen, gerade als eingesessener Spieler, und ich würde mich da auch ein bisschen dazu zählen, ich mag die Komplexität, weil das gibt halt dem Spiel eine zusätzliche Tiefe, die andere Trading Card Games halt eben einfach nicht haben.
Ich finde diese Tiefe, also man muss jetzt nicht von Gwent ausgehen, dass ja dieses System komplett rausnimmt, aber ich finde diese Tiefe, das wirkt immer so, als würde man sich selber Steine ans Bein binden, weil andere Kartenspieler es halt viel einfacher handhaben und mit ihrem Mana-System besser klarkommen. Es gab zum Beispiel noch so ein Marvel-TCG, was ich mal eine Weile gespielt habe. Da konntest du verschiedene Städte noch irgendwie in deine Mana-Reihe legen und die haben dann halt auch irgendwas gemacht. Und du warst halt nicht permanent drauf angewiesen, wenn ich jetzt ein schwarz-weißes Deck spiele, wie im Moment zum Beispiel, Spoiler, dann bin ich halt einfach drauf angewiesen, sowohl einen Sumpf als auch eine Ebene zu ziehen. Und wenn ich nur eine Farbe ziehe, dann werde ich die Hälfte meiner Hand niemals ausspielen können. Und das ist doch Mist. Klar kann ich jetzt irgendwie hergehen und für 50€ oder für eine Rare Wildcard mir ein Land holen, was beides bringt. Aber warum ist denn ein Land, was beides bringt, nicht einfach eine 10-Cent-Karte, eine Common-Karte, damit jeder dieses verdammte Spiel spielen kann auf dem gleichen Niveau? Die Mana-Base ist das Wichtigste.
Ja, deshalb, das ist halt wie Marktwirtschaft, das wichtige Zeug kostet halt mehr.
Das ist aber doch furchtbar, wenn ich ein Gesellschaftsspiel machen will. Das ist natürlich clever, wenn ich irgendwie, lass mich das zurücknehmen, das ist nicht mal clever, weil von den 50€, die ich bezahle für ein Land auf eBay, da sieht Wizards of the Coast keinen Cent.
Das ist so, ja. Aber was für einen Punkt willst du jetzt damit machen?
Dass ich mir wünsche, dass Magic das repariert und dass ich nicht finde, dass man sagen kann, nur weil es das Spiel jetzt 20 Jahre gibt, sind wir so weit in die Sackgasse reingefahren, dass wir den Wagen nicht mehr wenden können. Man könnte halt einfach sagen, okay, nächste Edition sind diese Shocklands oder diese Checklands, die du halt einfach brauchst, um deine Mana-Base zu fixen, die sind jetzt common. Die müssen keine 100€ mehr kosten. Du musst ja 200€ für deine Mana-Base bezahlen und dann hast du noch nicht mal die Kreaturen im Deck. Das stört mich einfach, das ist Irrsinn.
Ja, ich verstehe die Idee, aber du willst halt die guten Karten halt rare machen, weil das ist so ein bisschen in der Natur der Sache, dass die guten Karten halt rare sind. Und das muss dann auch ein bisschen so sein, weil du willst ja die Leute motivieren, Packs zu kaufen. Ich verstehe halt den Background dahinter schon.
Ich find's schon okay, dass die wirklich guten Karten, wie dieser, die krankste Karte in der neuesten Edition ist dieser Demon, der für 5 Mana kommt und fliegend ist und scryen kann und 6/6 ist und trampelt. Und der ist halt Mythic Rare. Und das ist auch völlig okay, das soll er auch gerne sein. Der geht bei eBay auch für 35€. Reg ich mich gar nicht drüber auf. Den muss nicht jeder in sein Deck tun. Der ist zwar unfassbar gut, aber den kannst du ersetzen. Die Länder kannst du nicht ersetzen. Oder du bist einfach mit einem schlechteren Deck unterwegs, Punkt.
Oder du nimmst halt die Common-Versionen dieser Länder, die dann halt getappt kommen und langsamer sind.
Feels bad.
Aber bevor wir hier zu fest in die Details abrutschen, gibt's noch so wichtige Vergleiche, die du hier loswerden musst an Zuhörerinnen, Zuhörer da draußen, die sich halt jetzt nicht so sicher sind, welches sie jetzt spielen sollen.
Ja, also wer halt überlegt, von einem anderen Kartenspiel zu wechseln, dem sei gesagt, es gibt natürlich wie in jedem Kartenspiel ein Mulligan-Format. Das heißt, du kannst deine Starthand wechseln. Aber auch da, also wir kennen das ja von Hearthstone zum Beispiel, da klickst du einzeln die Karten an, die du reinmischen willst. Bei Magic kannst du nur die ganze Hand oder gar nichts reinmischen. Darüber hinaus ist es noch unkomfortabler, weil wenn du dich entscheidest, die wegzumischen, angenommen du ziehst nur ein Land von deinen 7 Startkarten, willst du das natürlich wegmischen. Dann ziehst du aber nur 6 nach. Und wenn du dann nochmal Pech hast, dann ziehst du nur 5 nach und dann kannst du im Prinzip auch direkt auf Concede drücken.
Ja, ist so.
Und auch da denke ich mir, andere Kartenspiele machen das anders. Es muss jetzt nicht nur, wie angesprochen, Hearthstone sein, wo du die einzeln auswählst. Was ja verrückterweise Magic in seinem anderen Regelset, wenn du Commander spielst, ist es ja genau diese Regel. Das kapiere ich auch nicht, aber das sei mal dahingestellt. Man kann es halt auch anders machen. Man kann halt auch einfach wie das WoW-Kartenspiel sagen, der erste Mulligan ist gratis. Wer bricht sich denn da mit einem Zacken aus der Krone?
Das haben sie jetzt ja mit der neuen Scry-Regel ein bisschen abgeschwächt. Aber auch hier rutschen wir schon fast wieder zu fest in die Details.
Ja. Der ganz klare Vergleich, den man dann halt noch ziehen muss zu anderen Kartenspielen, ist eben wirklich, was wir eben schon gesagt haben, dadurch, dass man die Karten 4-mal pro Deck spielen kann und eine schwarze Karte nur bedingt in ein andersfarbiges Deck reinpasst, braucht man halt eine sehr, sehr große Kartenbase. Angenommen, du willst ein rotes Deck spielen, klar, cool, baust du dir deine roten Karten 4-mal. Und wenn du dann aber ein blaues Deck spielen willst und nicht ein rot-blaues oder ein rot-schwarzes oder ein rot-weißes, dann sitzt du eben auf diesen Karten und find mal erstmal 4-mal die gleiche Rare oder die gleiche Ultra-Rare womöglich. Ja. Schwierig. Bei Hearthstone hast du halt nur 2-mal die gleiche Karte im Deck. Plus, dass du auch noch Legendaries nur 1-mal ins Deck tun kannst. Bei Magic kannst du sie nur 1-mal ausspielen, aber du kannst auch Legendaries 4-mal ins Deck werfen zum Beispiel.
Ich sehe das Komplexitätsproblem schon. Also wenn ich nicht schon wüsste, wie alles funktioniert und wenn ich mir all die Regeln durchdenke, die ja eigentlich immer erweitert werden über neue Fähigkeiten, also mit jedem Set muss man neues Zeug wissen und neues Zeug lernen, dann denke ich mir, ich wüsste nicht, wie ich da den Einstieg finden sollte. Das wäre so viel auf einmal, so komplex. Gerade jetzt bei Arena, wo ja eigentlich alle Fähigkeiten, alles schon ab Day One drin ist. Ich glaube, entsprechend wären die anderen einfacher.
Ich finde, die machen das ganz gut in dem Sinne, dass sie ja nur die aktuellsten 4 Sets reinwerfen. Mir fällt jetzt gerade auf Anhieb keiner ein, aber es gab ja in jeder Magic-Edition irgendwas, was es nur in dieser Magic-Edition gab. Ob das jetzt Landfall ist, wo du dann auf einmal Effekte hast, die triggern, wenn Länder rauskommen. Oder ob das jetzt Scry ist oder
Ja, das ist halt auch wieder der Vorteil dieses digitalen Spiels. Da kann man sich eine Erklärung anklicken auf der Karte.
Ja, genau. Ja.
Aber ist halt schon nicht so ganz einfach. Ich glaube, wie du sagst, die Reduktion auf wenige Sets, die hilft jetzt mal am Anfang. Es geht ja da nicht nur um die
Total.
Masse an Regeln, es geht auch um die Masse an Karten. Wenn ich gegen einen Gegner spiele, muss ich ja etwa wissen, welche Karten der etwa haben könnte in seinem Deck.
Ja,
und wenn
klar.
die Auswahl jetzt halt einfach nur 1000 ist, ist das schon mal einfacher, als wenn die Auswahl halt irgendwie 12.000 ist.
Aber auch da, finde ich, wächst man rein. Also dieses Gefühl zu haben, okay, ich spiele jetzt gegen ein grünes Deck und der hat vielleicht schon 7 Mana zur Verfügung, hat aber nur noch 2 Handkarten. Da liegt eine Kreatur, die ist relativ groß und ich könnte eine Kreatur töten mit einem Zauberspruch. Aber dann spare ich mir den Zauberspruch bei einem grünen Deck, das noch wahnsinnig krasse Kreaturen hat, dafür ist grün bekannt. Dann spare ich mir den Tötungszauber lieber auf und gucke, wie ich mit der mittelstarken Kreatur so fertig werde. Also das sind schon Mechaniken, da muss man jetzt nicht jeden Dinosaurier und jeden Elder God für kennen. Also da weiß man halt, da kann noch Stärkeres kommen dann.
Ja, ja.
Du kannst natürlich dann irgendwann rausfinden, ja, bei Blau, wenn ich gegen Blau spiele, das ist die Farbe mit den Kontern. Da muss ich mir vorher überlegen, wenn der blaue Spieler da jetzt noch 4 Mana frei hat und mich angrinst und ich will meinen Dinosaurier spielen, ja, dann wird der höchstwahrscheinlich einfach totgekontert.
Also ja.
Das sind so Sachen, die lernt man dann recht schnell, aber welche Konter es speziell gibt, weil Blau hat, glaube ich, selbst bei den 4 Sets, die es jetzt online gibt, hat Blau, glaube ich, insgesamt 6 Konterspells. Und ob der jetzt mit 2 Mana noch eine Kreatur kontern kann oder nur noch einen Instant, das rauszufinden, das ist dann halt der Feinschliff irgendwann. Das weiß ich jetzt auch noch nicht.
Ja, und sind wir ehrlich, vieles ist dann halt manchmal auch Glück. Was ziehe ich, was zieht der andere? Ja, ist dann halt einfach so.
Absolut, ja.
Dann lass mich vielleicht die Frage noch ein bisschen anders formulieren. Wem da draußen würdest du denn jetzt Magic the Gathering Arena empfehlen?
Ganz klar den Leuten, die auf einem, ja, Casual- bis Pro-Niveau spielen, nicht die Ultra-Pros, aber die auf jeden Fall schon Magic spielen, weil alle anderen sind, wenn ich mal ganz ehrlich bin, mit einem anderen Online-Kartenspiel wahrscheinlich besser bedient. Also wenn du Magic sowieso magst und das System sowieso magst und sagst, es ist das richtige Level an Gameplay-Tiefe für mich, dann ist auch die Magic-Umsetzung online jetzt genau dein Ding, klar. Vor allem, weil du eben, wie wir es eben schon gesagt haben, jetzt endlich dein Deck 1-1 umbauen kannst, zumindest eins deiner Decks 1-1 umbauen kannst und dann brauchst du halt mehr Wildcards, aber das sei mal dahingestellt. Wenn du Spaß an Magic hast, dann fang Magic an. Wenn du von Magic noch nie was gehört hast, dann spiel vielleicht maximal mal rein, aber dann sieh dir auf jeden Fall noch Gwent oder Hearthstone an, die ich beide im Moment als Kartenspiel online besser finde, vom Grundkonzept.
Ich als alter Magic-Spieler würde jetzt natürlich sagen, ja, wenn du da draußen nicht über die intellektuellen Fähigkeiten verfügst, mit einem Mana-System umgehen zu können, dann spiel doch die Pöbelspiele wie Hearthstone oder Gwent. Oder sonst komm zu uns in den Elfenbeinturm und spiel den heiligen Gral der Trading Card Games.
Da sprichst du was an, woran ich glaube festzumachen, dass das immer noch das große Flaggschiff aller Karten ist. Ich glaube, die Kids von damals, die mit Magic angefangen haben, die bleiben ganz, ganz stark in ihrer Vorstellung, dass Magic das beste Kartenspiel ist und dass das auch keine Probleme hat und dass das alles so richtig ist. Und ich glaube, das sind auch noch die, die das heute so wollen. Wie du schon sagst, es gab diese Karten damals, die werden nicht re-released, weil weiß ich nicht.
Aber ich würde mich auch nicht getrauen, weil sobald die das dann machen würden, dann würde irgendein Scharfschütze wie vom Dach durchs Büro durch dir in den Kopf schießen.
Weil du gerade irgendeinem Sammler seine 5000 Euro zu 2 Cent gemacht hast, ja.
Ja, so ungefähr.
Ja gut, okay, verstehe. Magic als Geldanlage, krass.
So, jetzt als Abschluss möchtest du noch schnell über Lieblings- und Hassdecks reden.
Ja, genau. Welche spielst du im Moment? Ich habe ja eben schon kurz geteasert, dass ich mit meinem weiß-schwarzen Deck im Moment sehr viel Zeit verbringe. Da sind ein paar Vampire drin mit Lifelink. Das heißt, wenn die Schaden machen, dann kriege ich Lebenspunkte. Und wenn ich dann den passenden Engel ziehe, der natürlich auch wieder Mythic Rare ist, dann spawnt der mir einen zweiten Engel dazu, wenn ich in diesem Zug schon 5 Lebenspunkte bekommen habe.
Ah, den hasse ich.
Ja, genau, der ist richtig widerlich. Und dann gibt's noch so eine Katze, die ist noch schlimmer. Die kommt für nur 2 Mana und ist erstmal 2/2. Aber jedes Mal, wenn du Lebenspunkte kriegst, egal wie viele, dann triggert sie und wird stärker. Und ich krieg halt ganz oft ganz wenig Lebenspunkte. Aber jedes Mal geht diese Katze wieder los und die wird dann sehr, sehr schnell zu einer 8/8 oder 9/9 oder so.
Ja, die spiele ich auch. Ich spiele gerade, eigentlich wollte ich einen White Weenie bauen am Anfang. Also einfach so günstige weiße Kreaturen, mit denen man dann halt einfach immer angreift und dann hoffentlich gewinnt. Hab dann aber das mit Rot ergänzt, weil das so gute Synergien bildet und da ein paar tolle Karten sind. Und jetzt spiele ich gerade Weiß-Rot.
Ja, und du wirst dann wahrscheinlich bei Rot auch diese Schockzauber drin haben, wo du kleine Kreaturen mit vom Brett räumst, ne?
Ja, da habe ich noch ein bisschen Mühe mit, da habe ich noch nichts gefunden, was mir da wirklich passt. Ich kenne ja all die guten Karten, die es jetzt in den Sets nicht gibt und dann denke ich so, ja, aber ich weiß, die Karte gibt es eigentlich in viel besser und dann will ich irgendwie die schlechte Version jetzt irgendwie nicht reintun, aber ja gut.
Das habe ich auch oft. Zum Beispiel gibt es im Moment keinen normalen Terror wie früher für 2 Mana in Schwarz was töten. Das kostet 3 im Moment bei mir oder ich muss was opfern oder irgendwas extra machen.
Ja, gut, das sind dann halt so die Detailprobleme.
Aber du musst mir noch sagen, welches Deck du hast. Also ich spiele wahnsinnig ungern gegen dieses Meervolk im Moment zum Beispiel. Die sind ja furchtbar.
Also eigentlich selber spiele ich normal gerne Tribal Decks, aber das ist jetzt so ein bisschen schwer, weil sich hier gerade nicht so viel anbietet aktuell. Meervolk, das sprichst du an, ist eines davon. Das hasse ich auch. Ich spiele eigentlich auch nicht gern gegen Blau, obwohl ich oft gewinne, aber es ist einfach mühsam.
Es gibt so ein blau-rot-weißes Metadeck im Moment, das ist auch richtig ätzend. Das kontert dich auch die ganze Zeit nur weg, hat dann so einen Meteoritensturm, der 3 Schaden auf alles von deinen Kreaturen feuert und dann gewinnt es einfach mit so einem Planeswalker. Das ist auch fies. Wir werden den Meta-Durchschnitt hier mal verlinken. Bemerkenswert dazu finde ich abschließend noch gesagt, dass du bei den üblichen verdächtigen Hearthstone und Gwent ganz oft hast, dass an der Spitze von diesem Meterschnitt ein Deck steht und das spielen 30% der Leute. Lass es 20% der Leute sein. Aber hier bei Magic hast du im Moment noch eine viel, viel größere Fülle an verschiedenen Decks, auch im Profibereich. Also da ist das beliebteste Deck nur auf 5%.
Das wird sich dann wahrscheinlich auch mal noch einpegeln. Ich behaupte, viele Spieler da haben einfach noch nicht die Kartenbase zusammen, um sich dann das Meta-Deck zu bauen.
Ach stimmt, das kann natürlich auch gut sein, ein Metadeck nachzubauen und dann zu merken, ja, das ist gar nicht so meins, das ist echt teuer in Magic Arena.
Entsprechend spielt es noch jetzt, wo noch nicht jeder sein tolles Metadeck gebaut hat, jetzt macht es noch Spaß.
Mehr Platz für individuelle Decks, ja.
Kostet jetzt ja auch nichts, das einfach mal anzuspielen. Wer länger Spaß hat, der kauft sich mal für $5 da das Einsteigerpaket und dann ist eigentlich auch erstmal gut. Ich habe auch noch nicht mehr ausgegeben als das.
Ja, ich bin jetzt halt bei 25 insgesamt. Also wie gesagt, das 5-Euro Starter-Set auf jeden Fall mitnehmen. Das ist halt einfach super, um einen Einstiegspunkt zu finden. Und wenn man sieht, das Spiel macht mir Spaß, dann kriegt man dafür echt gut Wert, haben wir ja lang genug drüber geredet. Und ich spiele halt echt gerne diese Draft-Formate und will da nicht extra immer auf 5000 Gold warten und habe mich da jetzt noch ein bisschen nachgefeuert mit Kristallen für 20 €. Aber viel mehr Geld werde ich da jetzt auch nicht reinstecken. Also man kann da einiges drin versenken, wie wir jetzt gesagt haben. Gerade wenn man dann merkt, okay, das Deck, was ich jetzt fertig gebaut habe, wo ich alle Mythics für gecraftet habe, ist gar nicht so richtig mein Deck. Ja, dann gute Nacht.
Ja.
Aber sonst für die Einsteiger auf jeden Fall reinspielen. Wir haben ja schon gesagt, also wenn ihr in der Vergangenheit Erfahrung gemacht habt mit Magic-Karten, dann würde ich sagen, es ist komplett euer Spiel. Wenn ihr das irgendwie so aus einem nostalgischen Gedanken heraus noch kennt, ja, früher auf dem Schulhof haben wir doch mal Magic gespielt, dann auf jeden Fall sofort reinzocken und gucken, ob ihr die Typen für ein Online-Kartenspiel seid, ja.
Also ich kann es natürlich sehr empfehlen, weil ich das Spiel einfach so mag, also das schon das Grundspiel, das echte. Es kommt mir auch sehr gelegen, weil ich jetzt nicht mehr irgendwelche Turniere oder Spieler suchen muss. Die sind hier, wo ich jetzt gerade wohne, halt nicht gerade häufig. Ja, auf der anderen Seite, ich verstehe halt jeden, der abgeschreckt ist. Aber darüber haben wir jetzt schon geredet. Entsprechend mache ich jetzt wirklich den Deckel drauf auf diese Episode. Hier hinten raus seien nochmal die Shownotes erwähnt. Direkt schon bei dir in der Podcast-App oder sonst im Web gametalk.fm/Magic the Gathering Arena. Dodo, ich bedanke mich bei dir fürs Mitwirken, für deine Expertise, für deine vielen investierten Stunden in all diese diversen Online-Trading-Card-Games.
Online und offline. Ich lade dich sehr gerne mal auf eine Runde World of Warcraft Trading Cards im Tabletop-Simulator ein. Da kannst du dir das nämlich dazu buchen, das Set.
Jetzt hoffen wir noch, dass es mal ein Friends-System geben wird, dass man dann auch gegen sich spielen können wird in MTG Arena. Dann können wir da auch mal noch eine Runde spielen. Angekündigt wurde, glaube ich, nichts, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht wissen und dass sie da dran nichts bauen. Also so kompliziert kann das nicht sein.
In der Release-Version geht das bestimmt. Abschließende Frage noch, weiß man, wann das kommt oder ist noch Open End?
Steht, glaube ich, gerade nichts.
Dann würden wir sagen, tatsächlich ist es noch nicht angekündigt, wann das Spiel aus der Beta rausgeht oder was dann damit passiert oder Feature-List oder wie auch immer. Aber ich finde, wir haben es ja jetzt oft genug rauskristallisiert, also auch jetzt kann man es schon gut spielen, gerade mit dem entsprechenden Hintergrund, ja.
Ich hatte keinerlei technische Probleme, also daran soll es nicht scheitern.
Ich hatte einmal einen Draw, also irgendwie müssen wir beide disconnected sein oder so. Also das war, glaube ich, ein Bug, aber das hat dann ja auch nicht geschadet. Also es hat das Ranking halt einfach nicht hoch oder nicht runtergesetzt.
Ja, dann bedanke ich mich natürlich auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hört beim nächsten Game Talk dann auch wieder rein. Bis dahin wünsche ich wie immer viel Spaß beim Spielen, vielleicht sogar mit Magic the Gathering Arena. Tschüss!
Tschüss!
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.